Ausschusssitzung Nummer 75. Rainer Füllmich im Interview auf BittelTV.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei BittelTV einfach anders. Leute, heute habe ich geschwitzt. Ich schwitze immer noch. Strom, ja, Strom, nein, Strom vielleicht. Ich hoffe, es bleibt. Das USV ist dran. Das hat vorher mal gepiepst. Ich hoffe, es bleibt so. Also nochmals, wir haben Plan B. Wir haben einen Generator. Falls wirklich der Strom ausfallen soll, wird der Generator montiert. Und ich hoffe, dass es wir dann irgendwie hinkriegen. Aber ja, ich bin sehr froh, dass Rainer das locker nimmt und heute Abend nochmal Zeit hat, um das die Zusammenfassung zu machen. Einkäufe sind noch nicht verstaut, aber spielt keine Rolle. Es gibt jetzt wichtige Sachen. Das ist der Rainer. Wir sind gespannt auf die Zusammenfassung und da freue ich mich sehr. Wir sind schon wieder 6300. Teilt denn diesen Stream, sehr wichtig, dass wir immer mehr werden, dass das auch Leute sehen, die vielleicht einfach noch neutral sind, offen sind für Informationen, um eventuell auch mal eine andere Meinung zulassen zu können. So, genug gebabbelt von meiner Seite. Ich freue mich sehr. Hallo, lieber Rainer. Du musst noch schnell das Mikro. Mikro. Yes.
Sorry.
So, hallo, jetzt. Hallo, Rainer. Ja, alle Tage wieder. Wir machen einen zweiten Versuch und das kriegen wir hin. Freue mich, dass es heute klappt. Ich hoffe, viele Leute haben mir positive Energie geschickt für den Strom. Aber wir wissen ja, das ist ein bisschen African Style hier. Aber wir sind ja flexibel und wichtig ist, dass wir es irgendwie hinkriegen. Ja, Plan B ist Generator anmachen und dann haben wir mal 5 Minuten Kaffeepause und dann komme ich wieder. Ja, wir waren gestern, haben wir eigentlich kurz angefangen und dann zack und weg warst du, also respektive Strom war weg und dann hat es auch keinen Sinn mehr gemacht, weil du hattest nachher schon wieder ein Meeting. Heute haben wir Zeit und da freue ich mich. Ich freue mich auf die Zusammenfassung, weil ich habe es nicht sehen können. Lass mich mal wissen, wie das am Freitag war.
Ja, das war schon mal wieder interessant, kann man sagen. Es ist ja so, dass man denkt, jetzt müssten wir eigentlich alles mal beleuchtet haben, aber ja. Kommt immer noch was Neues dazu. Und ich glaube auch, das bleibt so noch eine ganze Weile. Das bahnen sich ja immer neue Skandale an, obwohl man sich schon langsam fragt, wo ist eigentlich die Messlatte für so einen Skandal? Das, was wir jetzt gerade erleben vor 5 Jahren, wenn das auch nur ansatzweise jemand berichtet hätte, hätte er gesagt, hey, du brauchst wahrscheinlich dringend einen neuen Psychiater oder so. Aber nun passieren jeden Tag die absurdesten Geschichten und das Absurdeste von allem ist, dass so viele Menschen scheinbar völlig unberührt sagen, so ist das eben und wir machen so weiter. Wir haben angefangen mit einer Frau, die wir eigentlich schon beim letzten Mal haben wollten. Oder fangen wir nochmal richtig an. Es war die 75. Sitzung, das ist ganz schön viel. Das lief unter dem Titel Hinter 1000 Stäben keine Welt. Das ist ein Gedicht von Rainer Maria Rilke. Als ich das gesehen habe, dass Viviane das ausgesucht hat, habe ich gedacht, Junge, Junge, das ist immer auch schon eins meiner Lieblingsgedichte gewesen. Ein sehr, ich habe gesagt, unheimlich schönes Gedicht im wahrsten Sinne des Wortes. Unheimlich, weil das, was da über den Panther, der hinter den Gitterstäben gehalten wird, was da über den gesagt wird, das ist schon, das macht einen traurig. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, wir werden diesen Panther befreien. Es wird Zeit, nach so vielen Jahren, die es dieses Gedicht gibt. Es ist ein wirklich schönes Gedicht, aber es ist unheimlich, weil es macht einen, wie gesagt, traurig. Ja. Ich will es jetzt nicht nochmal vorlesen, das kann jeder im Netz nachlesen. Rainer Maria Rilke, dieser Rainer wird anders als ich mit AI geschrieben. Und es heißt Der Panther. Oder Hinter 1000 Stäben keine Welt. Manchmal nennt man es auch den Panther. Also, wir haben zuerst Avital Livni gehört, das ist eine Israelin, die Initiatorin des Testimonies Project. Manche haben das vielleicht gesehen, da sind 40 Menschen in Israel, die darüber berichten, was ihnen nach der Impfung passiert ist. Keiner behauptet, dass die Impfung kausal gewesen ist, aber das muss sie auch nicht sein. Die Impfung müssen gemeldet, die Schäden nach Impfung müssen gemeldet werden. Das passiert weltweit offenbar nur äußerst lückenhaft. In Israel so gut wie gar nicht, hat uns Avital Livni erzählt. Und darum hat sie dieses Projekt ins Leben gerufen, Testimonies Project, wo Menschen über ihre Nebenwirkungen nach Impfung berichtet haben. Sie ist eine Mutter von zwei Kindern. Bei ihr geht es, in Israel geht es ganz, ganz, ganz überwiegend um Nebenfolgen oder Nebenwirkungen nach der Impfung mit BioNTech. Pfizer, also ein deutsches Produkt, wir haben da auch noch mal kurz drüber gesprochen. BioNTech ist eine deutsche Firma, Herr Drosten ist ein Deutscher. Hier wurde die Pandemie erfunden, in Anführungsstrichen, mit Hilfe des kaputten PCR-Tests von Herrn Drosten. Und hier wurde dann auch der erste Impfstoff, der in Israel ganz besonders häufig verimpft wurde, nämlich BioNTech, wie gesagt, deutsche Firma, Pfizer, eingesetzt. Die vielen, vielen Tausende von Nebenwirkungen wurden zeitweise auch auf Facebook berichtet in Israel. Es wurde dann aber irgendwann gelöscht. Trotz dieser Tausenden von Nebenfolgen wurde weitergemacht, auch mit den Kindern in Israel. Das ist dann der Grund dafür gewesen, dass sie Kontakt aufgenommen hat mit den Leuten, die sie quasi nur schattenhaft auf Facebook gesehen hat, weil es wurde ja gleich wieder gelöscht, und hat dann mit denen vereinbart, wir machen das jetzt selbst. Wir sorgen dafür, dass das, was bei euch, von euch gelöscht worden ist, durch mich in Szene gesetzt wird, und hat dann am Ende 40, so sagt sie, mutige Frauen und Männer zusammengebracht, die dieses Projekt gemacht haben. Die ganze gesellschaftliche Struktur, so hat Avital gesagt, sei in Israel vergiftet. Menschen werden gegeneinander gehetzt. Man kann wirklich schon sagen, hier wird zur Gewalt gegenüber den Ungeimpften aufgerufen, so wie sie es geschildert hat. Geimpfte Eltern sollen gegen die Nicht-Geimpften, also Kinder von geimpften Eltern sollen sich gegen die Eltern von Nicht-Geimpften wehren. Also völliges Chaos. Inciting Violence würde das in den USA heißen, aber heute vielleicht auch nicht mehr. Heute wird das vielleicht alles als normal angesehen. In der Armee ist die Situation so, jeder muss da anderthalb Jahre, also 18 Monate in der Armee dienen. Und in der Armee ist das so, wenn du nicht geimpft wirst, dann kannst du noch nicht mal mehr mit den anderen essen. Du wirst also wie so ein Aussätziger behandelt. Und es gibt eben nichts wie VAERS, wie dieses amerikanische Register, wo die ganzen Impfnebenfolgen aufgenommen werden. Deswegen hat sie gesagt, wenn das noch obendrein gelöscht wird, das, was hier auf den Social Media zu sehen ist, dann mache ich es eben selbst. Innerhalb von, als sie es ins Leben gerufen hat, waren innerhalb von 24 Stunden 25.000 Meldungen da über sehr schlimme Nebenfolgen. Sie hat dann schnell Screenshots gemacht, um das belegen zu können, aber wurde natürlich alles sofort wieder gelöscht. Ich habe gefragt, warum denn? Auf welcher Grundlage? Sie sagt, das weiß man nicht, weil sämtliche Beratungen der Regierung sind geheim. Auch alle Verträge, das ist ja nun bekannt, sind geheim. Das sind ja nur, ist ja nur den Whistleblowern zu verdanken, dass einige dieser Verträge dann doch rausgekommen sind, aus denen man dann eben wirklich entnehmen kann, dass entweder unsere Regierung, die sich auf diese Verträge eingelassen haben, wo die Hersteller sagen, wir wissen nicht, ob es wirkt, wir wissen nicht, ob es gefährlich ist, falls es alternative Heilmethoden gibt, müsst ihr trotzdem das Zeug abnehmen, und falls hier irgendwas schief geht und wir in Anspruch genommen werden, müsst ihr Regierung, also Staat, uns freihalten, also Immunität verschaffen. Wer sowas unterschreibt, kann entweder völlig verrückt sein oder aber muss korrupt sein, denn normale Menschen würden solche schwachsinnigen Verträge nicht unterschreiben. In Israel ist es so, dass wer noch nicht die dritte Impfung genommen hat, der gilt als ungeimpft. Oh. Wenn er also jetzt stirbt ohne die dritte Impfung, dann hat das nichts mit der Impfung zu tun, sondern das ist ein Ungeimpfter. Und wer die dritte Impfung, bei den Leuten, die dritte Impfung zwar haben, wo aber noch keine 7 Tage rum sind, die gelten auch als ungeimpft, sodass, wenn da Nebenfolgen zu beobachten sind, das wiederum Ungeimpfte betrifft. Aber wie gesagt, Skandal, der Begriff muss neu definiert werden.
Da kann ich dir noch was sagen zu Israel. Ich habe mit einem geredet, dass offiziell nur 7 Tage Nebenwirkungen als Nebenwirkung angesehen wird. Jetzt schau mal, wie das genau passt. Du hast gar keine Chance, das zu melden. Das ist die vollste Verarschung. Unglaublich. Also.
Aber es scheint dann doch immer mehr Menschen aufzufallen, obwohl mich wirklich wundert, warum ausgerechnet in Israel die Bevölkerung so bei der Stange bleibt, wie es der Fall zu sein scheint. Wir wissen ja nicht wirklich, was los ist, sondern wir können uns immer nur auf das verlassen oder können nur hoffen, dass das, was man uns berichtet, stimmt. Was wir in den Mainstream-Medien dazu lesen, da wissen wir definitiv, dass es nicht stimmt. Aber das, was mir Leute wie Avital Livni berichten oder wie auch die Ilana Rachel Daniel aus Israel, die ist ja auch berühmt geworden, die lief mal mit, da wurde mal ein Telefonat mitgeschnitten, als sie ganz verzweifelt, ich glaube, durch Tel Aviv lief, die haben wir dann auch schon ein paar Mal gehört. Die Leute halte ich für absolut authentisch. Und das, was sie berichten, stimmt mit dem überein, was andere auch berichten, sodass da ich schon sicher bin, so sicher man eben sein kann, dass das zutrifft. Ja, sie spricht da auch von merkwürdigen Einzelschicksalen, die spiegeln sich wieder in den Einzelschicksalen von vielen, vielen, vielen anderen Menschen auf der Welt, sodass man nicht mehr von Einzelschicksalen sprechen kann. Ein Soldat, 21 Jahre ohne Vorerkrankung nach Impfung, Myokarditis. Gut, das wissen wir inzwischen. Junge Männer haben besonders häufig dieses Problem. Wir erinnern uns an den Fußballspieler, den Dänischen, der offenbar auf dem Spielfeld nach Impfung zusammengebrochen ist. Inzwischen gibt es die neueste Story, die die Runde macht. Joshua Kimmich, der deutsche Nationalspieler, wird offenbar auch unter Druck gesetzt.
Ja,
Er soll
und
sich
nicht zu so
deswegen mal
knapp.
impfen lassen. Das ist die neueste Story hier
Ja.
in Deutschland gerade. Ein 16-jähriger Junge ist nach Impfung, hat einen Herzanfall gehabt. Sein Vater sagt, die Regierung sagt, ach so, klar, Covid, Folge von Covid. Sein Vater sagt, er ist noch nie krank gewesen. Auch da müsste man eigentlich diesem Verdachtsmoment nachgehen. Wodurch ist das ausgelöst worden? Aber es wird alles unter den Teppich
Was ist der
gekehrt.
Myokarditis? Ist eine sehr seltene Geschichte, was Sie hier behaupten. Schau mal hier. So viel zu, oh, das wird jetzt nicht angezeigt. Moment. So, nein, ich muss das rübernehmen. Moment, Sekunde. Ich habe da ein Bild, was ich dir zeigen möchte. Das ist sehr spannend. So, jetzt. Myokarditis is a very rare reaction to the vaccine. Okay. Yet there were three of us in hospital with unexplained myocarditis. Also drei, ich weiß nicht, ob es Männer sind, aber es sind drei Patienten im gleichen Hospital, wo anscheinend mit der extrem seltenen Nebenwirkung im gleichen Spital sind. Also denkt selber, was ihr wollt, aber das ist kein Zufall mehr.
Ja, und es ist auch eher unwahrscheinlich, dass so viele Leute uns belügen wollen.
Ja.
Ich wollte wissen, wie die Reaktion in der Öffentlichkeit ist. Sie sagt, ja, also es bildet sich da immer stärker auch eine Widerstandsgruppe heraus, insbesondere wegen der Kinder. Aber für diejenigen, die schon in Anführungsstrichen geimpft worden sind, ist es wohl sehr schwierig anzuerkennen oder sich zugestehen zu müssen, dass sie möglicherweise ich will es mal so sagen, verarscht worden sind und dass sie möglicherweise die Nächsten sein könnten. Wenn ich in so einer Situation wäre, würde ich mich schleunigst versuchen, schlau zu machen. Ich würde irgendeinen Arzt, von dem ich sicher sein kann, dass er was von der Sache versteht, man kann ja genug im Internet finden, bitten, mich mal zu untersuchen. Vielleicht
Ja.
würde ich meine D-Dimere bestimmen lassen. Aber ich kann auch genauso gut verstehen, dass viele Menschen Angst davor haben, die Wahrheit zu erfahren. Ich bin der Meinung, man kann nur, wenn man die Wahrheit weiß, überhaupt richtig reagieren. Aber ich kann, wie gesagt, auch die anderen verstehen. Sie nennt dann noch weitere Beispiele von ziemlich bösen Fällen. 5 Monate nach der Impfung sind zwei ihrer sehr guten Freunde plötzlich krank geworden. Eine davon ganz besondere Müdigkeit, very serious fatigue, eine junge Mutter, die nicht mal mehr die Kraft hat, ihr Kind aus dem Badewasser hochzuheben. So schwach ist sie. Junge Leute haben sehr häufig Myokarditis, junge Männer insbesondere. Das passiert in der Regel relativ schnell nach der Impfung, während andere Nebenfolgen, von denen berichtet wird, zum Beispiel dieses Blood-Clotting, also Thrombosebildung, das kann schon mal ein bisschen länger dauern. 2 Monate, 3 Monate nach Impfung tritt es dann plötzlich auf. Das größte Problem dort wie überall sind die Mainstream-Medien, die das offizielle Narrativ der Regierung unterstützen und damit auch dafür sorgen, dass Nebenfolgen natürlich nichts mit der Impfung zu tun haben, sondern wahrscheinlich dann irgendwelche Vorerkrankungen sind. Das Schlimmste daran sei, dass die Medien es geschafft haben, zusammen mit der Regierung eine gespaltene Gesellschaft hinzukriegen. Auch das ist etwas, was wir überall auf der Welt beobachten können. Ich habe dann gefragt, weil wir am Ende unserer Sitzung zwei kurze Clips über die Amish People in den USA hatten. Also es ist eine besondere Gemeinschaft, eigentlich eine Religionsgemeinschaft, die lebt in Pennsylvania, deutschstämmig. Und die haben sich ihre eigenen Sitten und Gebräuche, kann man sagen, bewahrt und haben zum Beispiel keinen Strom, haben auch keinen Fernseher. Ich meine, ohne Strom ist es auch schwierig mit dem Fernseher. Damit sind sie allerdings schon mal gut aufgestellt, weil sie dann ganz gewiss eher weniger das Risiko laufen, der Propaganda aufzusitzen. Was ich da gesehen habe in dem Video oder in den beiden Videos, das war so, dass die gesagt haben, hey, wir haben unsere eigenen Ideen dazu, wie man mit der Medizin umgeht. Diese kommerzielle Pharmaindustrie, mit der haben wir nichts zu tun. Hm. Im Nachhinein muss ich jetzt sagen, da haben sie wohl richtig recht gehabt, sich davon abzugrenzen. Und unser Approach war, wir lassen die Infektion durchgehen. Wir lassen die durchlaufen und wenn die Leute dann alle durchinfiziert sind, dann ist das okay. Wir haben keine Maßnahmen ergriffen, keine Masken, insbesondere kein Social Distancing, weil das ist etwas Unmenschliches. Ja, das würde ich auch sagen, auf Anhieb. Natürlich ist das unmenschlich. Menschen brauchen Gesellschaft. Man will auch mal angefasst werden. Und wenn das alles ausfällt, dann wird das nach allem, was wir inzwischen wissen, das wird man hinterher noch mal genauer analysieren müssen, eher negative Folgen haben. Und die haben tatsächlich im Mai 2020 gesagt, so, die Sache ist durch. Bei uns ist wieder alles normal. Die hatten sowieso keine Maßnahmen, aber sie haben sich eben gewappnet, weil sie gesehen haben, irgendwas ist da los. Trotzdem, im Mai 2020 war alles okay. Sowas muss man ja ernst nehmen. Das sind ja nicht zwei Leute, sondern das sind Tausende von Menschen. Und daraufhin hat auch Avital Livni gesagt, ja, so ähnlich gibt es das auch bei uns. Bei uns gibt es nämlich die orthodoxen Juden, die auch etwas abgesondert vom Rest der Gesellschaft leben. Und die machen diese Maßnahmen auch nicht mit. Die Orthodoxen machen dann mit, wenn sie kontrolliert werden, dann müssen sie so ein bisschen mitspielen, aber grundsätzlich machen sie nicht mit. Und bei denen ist die Pandemie auch faktisch vorbei.
Hat man da mal nachgemessen? Man kann ja diese Antikörper, das ist ja, wäre jetzt auch spannend, welche Menschen haben wie viele Antikörper? Das kann man ja messen.
Das wird Zeit, dass das gemessen wird. Das ist ja leider bisher nirgends auf breiter Front passiert. In Einzelfällen ist das passiert. Ich habe einen Clip aus den USA gesehen, wo ein Professor an irgendeiner Universität gesagt hat, er hat sich checken lassen, hat sich also Blut abnehmen lassen, hat prüfen lassen und hat auch tatsächlich die richtige Reaktion bekommen vom Labor, nämlich du hast es gehabt und damit bist du aus allem raus. Er ist also keinerlei Maßnahmen mehr unterlegen in den USA. Ich weiß aber, dass sehr viele Labore in Deutschland offenbar so auf Linie geschaltet sind, dass sie, auch wenn sie genau erkennen können, dass hier eine Erkrankung, eine Covid-19-Erkrankung durchlaufen worden ist, sie immer nur so wischiwaschi-mäßige Aussagen schreiben, die du im Gericht nicht gebrauchen kannst. Denn du brauchst eigentlich eine gerichtliche Feststellung. Die hat der Mann in den USA nämlich auch bekommen. Es reicht nicht aus, wenn die Ärzte dir was bescheinigen, sondern danach gehst du ins Gericht, sagst so, bitte um Feststellung, dass ich damit über natürliche Immunität verfüge. Die ist wesentlich beständiger und wesentlich besser als alles, was man per Impfung erreichen kann. Beziehungsweise, wie wir in Israel sehen, 86% der hospitalisierten Leute mit Covid sind nämlich doppelt geimpft. Mhm. Und vor allem ist sie wesentlich wirksamer. Ja, sie hat dann noch erzählt, dass jetzt so langsam sich diese Nebenwirkung auch in Israel nicht mehr verheimlichen lassen. Der Direktor des wohl bekanntesten Krankenhauses hat sich sehr kritisch geäußert in der Öffentlichkeit. Die Medien allerdings sind schon gleich zu Beginn der Pandemie instruiert worden, auf keinen Fall irgendetwas Regierungskritisches zu berichten, sondern erst muss die Corona-Pandemie möglichst horrorhaft dargestellt werden und jetzt müssen die Impfnebenfolgen verheimlicht werden beziehungsweise schön geredet werden.
Aber Rainer, wie sieht es eigentlich aus? Ich glaube, mit diesen Antikörpern, da müssen wir wirklich mal nachgehen, weil in Deutschland brauchst du ja einen positiven Test, Deutsch gesagt, scheißegal, was du hast, du brauchst einen positiven Test, bevor es das anerkannt wird als genesen. Das ist ein absoluter Schwachsinn. Medizinisch sind uns, glaube ich, einig. Haben wir da nicht die Möglichkeit, auf das zu pochen, auch rechtlich, dass man sagt, hey, ich lasse mich untersuchen, ich zahle sogar diese Untersuchung, weil ja nicht ganz günstig ist, gehe vor Gericht, ein Gericht muss mir bestätigen, dass ich genesen bin und ich brauche keinen positiven Test und gut ist. Das wäre doch ein Ansatz. Wie siehst du das?
Ja, natürlich, das sage ich seit Monaten. Ich habe jetzt allerdings ein paar Berichte bekommen von Leuten, die tatsächlich sich Blut abnehmen lassen haben. Das Blut ist dann ins Labor geschickt worden und dann kamen eben die eben angesprochenen Wischiwaschi-Antworten. Ja, sie waren mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Virus, da steht noch nicht mal welches Virus, ausgesetzt. Damit kann ich nicht ins Gericht gehen. Ne? Das ist Lurribamburri.
Dem Virus. Mal shaky, shaky, würfeln wir mal.
Also okay. Das bringt leider nichts, weil ich brauche am Ende eine gerichtliche Bestätigung. Je mehr Leute diese Bestätigung bekommen, desto klarer und offensichtlicher wird dann auch für den Rest der Bevölkerung, dass natürlich die natürliche Immunität viel, viel besser ist als alles, was man per Impfung erreichen kann. Wobei, ich will es nochmal wiederholen, diese sogenannten Impfstoffe sind faktisch wirkungslos.
Ja, ja, das wissen wir ja.
Diese Relative Risk Reduction,
ja. Das wissen wir. Ich habe zwei Menschen, das ist natürlich nicht repräsentativ, aber ich habe zwei Menschen, die sich regelmäßig...
Absolute Risk Reduction.
Absolut, ja. Ich habe zwei Menschen, die sich regelmäßig testen lassen haben, wegen der Immunität, und die Antikörper sind gestiegen. Und nach einem Jahr ist das immer noch am Steigen. Das ist jetzt in dem Sinne kein... Studienbeweis, aber das wäre ja mal wirklich wichtig, wenn ich Gesundheitsminister wäre, würde ich sagen, hey Leute, lass uns mal 1 oder 2 oder 5.000 Menschen testen, wie sieht das aus mit den Antikörpern, dann können wir dementsprechend den Menschen was Gutes tun, weil von Herdenimmunität oder was wir schon erreicht haben, wird gar nicht mehr diskutiert, es geht nur noch über diese scheiß Spritze. Alles andere wird nicht mehr akzeptiert. Und früher hat man immer gesagt, 50-60%, dann sind wir durch mit einer Grippe oder Influenza. Und jetzt plötzlich redet man von 80-90%. Das ist absoluter Schwachsinn. Dazu brauche ich kein Experte zu sein. Da kann ich eins und eins zusammenzählen. Wir werden verarscht. Punkt.
Ja, daran besteht für uns hier kein Zweifel. Aber da draußen sind sehr viele Leute, die praktisch keinerlei Informationen haben. Also da kannst du nicht mal sagen, Mann, wie kann man so blöd sein, sondern die haben einfach keine Informationen. Ich frage mich allerdings, wie das sein kann, weil uns gelingt es doch auch im Internet, die richtigen Quellen zu finden, wo wir uns informieren können. Also das ist auch das Problem eben natürlich, wie überall sonst auch in Israel. Die Ärzte werden direkt angewiesen, nichts über die Impfungen zu sagen, also über die möglichen Impfnebenfolgen. Das heißt, es wird da überhaupt gar keine Aufklärung gemacht. Man redet ja immer von der Einwilligung nach Aufklärung. Deine Einwilligung ist unwirksam, wenn du nicht über die Risiken und Nebenwirkungen aufgeklärt wirst. Also wenn du nicht darüber aufgeklärt wird, dass wir hier keine echte Zulassung haben, dass es keine Tests gibt und, das muss jetzt rein, dass es schon massive Nebenwirkungen gibt. Ja. Darüber dürfen die nicht sprechen. Das Äußerste, was sie sagen dürfen, hat uns Avital Livni erzählt, ist, ich weiß es nicht. Ne? Also was ist denn das für eine Aufklärung? Tja, sie versuchen jedenfalls, jeden zum Schweigen zu bringen. Wer warnt, wird verfolgt. Auch das kommt uns bekannt vor. Wer öffentlich sagt, hey Leute, passt auf, der wird verfolgt, der muss als Arzt damit rechnen, dass er seine Zulassung verliert. Es gibt aber immer wieder heimliche Aufnahmen, zum Beispiel hier von einem Bestatter, der sagt, dass es viel mehr Tote nach Impfung gibt plötzlich in Israel. Und es gibt auch sehr viele Menschen, die offenbar in Wahrheit doch zurückhaltend sind, nämlich von etwa 5 Millionen Menschen, ich glaube 7 oder 8 Millionen haben die da, 7 Millionen ungefähr, ich muss nochmal nachgucken, aber von 5 Millionen Menschen, die geimpft wurden, haben 600.000 sich entschlossen, das zweite Mal nicht mehr mitzuspielen. Also da gibt es offenbar doch eine kleine Tendenz, eine ziemlich große Tendenz, vorsichtig zu werden. Ja, viele haben den sogenannten Booster-Shot, den Booster-Shot bekommen. Auch da fragt man sich, wieso wundern die sich nicht? Wieso fragen die sich nicht, wieso muss ich eigentlich eine dritte Impfung bekommen? Oder in 6 Monaten die nächste und dann die nächste. Aber vielleicht kommt das erst noch. Also sie hat noch erklärt, dass diese Booster-Shots, also die dritte Impfung, losgegangen sind, abgezogen wurden und dann plötzlich kommt von der FDA der Hinweis, oh, lass das mal lieber nicht machen bei den unter 65-Jährigen. Da war es aber schon passiert. Mal sehen, was daraus noch alles wird. Ich habe dann gefragt, ob es richtig ist, dass die jetzt alle 6 Monate geimpft werden müssen. Sie sagte, das wird gerade von den Medien vorbereitet, dass die Menschen sich damit abfinden müssen, dass jetzt alle 6 Monate in Anführungsstrichen geimpft wird. Nochmal zu den Orthodoxen, zu den russisch-orthodoxen. Die sind völlig unabhängig, sagt sie, sehr schlaue Leute. Da gibt es zwar auch eine Maskenverpflichtung, aber die halten es nicht ein, nur wenn sie mal überprüft werden. Die machen nicht mit. Die haben auch die betreiben eine eigene Forschung, völlig unabhängig von dem, was die Regierung macht oder was die öffentlichen Institutionen machen. Die haben sogar eine eigene Gerichtsbarkeit. Also im Grunde machen die genau das, was wir alle tun sollten, nämlich eine Parallelgesellschaft aufbauen. Ja. Die machen uns vor, wie das geht, genauso wie die Amish People in Pennsylvania in den USA. Die haben komplett neue Gemeinschaften, die nehmen ihre Kinder aus den Schulen, bauen sich ihre eigenen Supply Chains auf, also wirklich genau das, was wir ohnehin schon besprechen. Danach kam Björn Hammarskjöld. Björn Hammarskjöld ist ein schwedischer Professor, der ist inzwischen schon ein paar Tage älter, Biochemiker, hat aber auch in den USA gearbeitet, ein sehr erfahrener Mann, Kinderarzt, und er hat in dem ersten Versuch, wir haben heute einen zweiten gemacht, wir haben noch ein Ad-Hoc-Interview mit ihm gemacht, zusammen mit dem schwedischen Journalisten, über den wir an ihn rangekommen sind. Er hat gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du nach Impfung Covid bekommst, 28.800% höher ist, als wenn du nicht geimpft wirst. Also das muss ich mir nochmal genau angucken. Aber wir haben 3-mal nachgefragt. Er hat gesagt, ja, das ist so. Er berichtet auch davon, dass in Schweden irgendwas mit den Zahlen wohl nicht so stimmt. Hat das anhand einer Grafik festgemacht. Auch die Meldungen über die Nebenwirkungen. Es gab wohl 800.000. Schweden hat ungefähr 10 Millionen Einwohner. Es gab wohl nach den Impfungen 800.000 Nebenwirkungen, 300.000 Tote. Das ist ziemlich bemerkenswert. Aber auch da tritt man auf die Bremse. Anders Tegnell, den alle bewundert haben, weil der so ruhig durch die scheinbare Pandemie gesteuert ist, der hat praktisch keine Wirkung mehr. Er ist also von der Regierung mehr oder weniger kaltgestellt worden. Auf seine Warnungen kann man nicht mehr hören, weil es gibt keine mehr. Wir haben heute, wie gesagt, ein Ad-Hoc-Interview gemacht, wo er noch ein bisschen mehr erzählt hat zu der Situation in Schweden. Wir haben danach mit Rainer Held wieder gesprochen, der in Wahrheit ganz anders heißt, ein anonymer Naturwissenschaftler, der uns immer wieder Grafiken und Zahlen liefert. Interessant war, dass er sagt, in Dänemark gibt es wohl die aus seiner Sicht zutreffendste Angabe betreffend die Impfnebenwirkung, nämlich 1,35%. Das nimmt er als Benchmark sozusagen und sagt, das dürfte ungefähr korrekt sein. Das aber bedeutet, dass in den anderen Ländern, wo viel, viel weniger gemeldet wird, die Zahlen offensichtlich zu wenig und zu niedrig angegeben sind. Übertragen auf Deutschland zum Beispiel, wo wir 156.360 Meldungen haben, geht er davon aus, dass wir wohl in Wahrheit eher mit 527.271 Impfnebenfolgen zu rechnen haben. Auf die Schweiz übertragen 8.757 offizielle Meldungen, in Wahrheit wahrscheinlich eher, wenn man sich an dem Beispiel Dänemark orientiert, 60.430. Er hat ein Fallbeispiel bildhaft gezeigt, wo jemand eine verzögert auftretende Lokalreaktion hatte nach Impfung, eine Frau. Da siehst du, das sieht ziemlich böse aus. Sogar ich, der ich weitgehend farbenblind bin oder jedenfalls eine ausgeprägte Rot-Grün-Schwäche habe, konnte sehen, da ist irgendwas schiefgelaufen. Trotzdem wurde auch die zweite Impfung, es wollte einfach gar nicht abgeweitet werden. Zack, die zweite Impfung mitten rein. Mal sehen, was da passiert. Er hat dann auf Jens Spahn und Markus Söder Bezug genommen. Jens Spahn hat am 18.10.21 gesagt, dass das Ende der pandemischen Lage ja nun langsam mal erreicht sein müsse. Ja. Für den 25.11., das hat die Bild-Zeitung auch berichtet. Söder natürlich hingegen, nee, das geht doch nicht, dann kann ich die Leute gar nicht mehr foltern. Er hat es ein bisschen anders formuliert. Aber dann haben wir gar keine Rechtsgrundlage mehr für die Maßnahmen. Ja, genau. Also wirklich, ja, so eine Äußerung schon. Jetzt müssen ja dann die Bevölkerung sich selbst helfen. Ja, seit wann muss denn der Staat der Bevölkerung sagen, wie sie sich zu verhalten hat, um sich gesundheitlich zu schützen? Aber es ist ja auch alles, es ist ja auch Pandemie, insofern kann man das verstehen.
Aber diese Aussage da wegen das zurückzunehmen, das ist, glaube ich, nur so eine möchte ja, gern Aussage, weil das ist fake, weil die haben das Gesetz so geändert, dass diese Maßnahmen weiterhin bleiben kann. Ich glaube, das Einzige, was ändern könnte, dass die Länder dann verantwortlich sind, aber die Regeln, die Maßnahmen und so weiter, die werden, könnten länger bleiben, bis die Gefährlichkeit weg ist. Und du weißt, was das heißt.
Ja, also wir wissen, dass ich glaube, in Paragraph 36 Absatz 12 im Infektionsschutzgesetz ist irgendwo festgelegt, dass nach Aufhebung das Ganze trotzdem noch ein Jahr weitergehen kann. Außerdem irgendwo 12 Absatz sonst irgendwas ist festgelegt, dass zwar dann diese sogenannte Bundesnotbremse nicht mehr so richtig zieht, aber die einzelnen Landesfürsten, die ja auch nur auf Kommando handeln, wie wir inzwischen wissen, die können dann selbstständig die Maßnahmen fortsetzen. Also das ist alles Augenwischerei. Das ist meiner Ansicht nach Teil der psychologischen Kriegsführung. Du lässt die Zügel ein bisschen lockerer, damit die Leute denken, oh mein Gott, jetzt haben wir aber Glück gehabt, und dann schockst du umso härter hinterher. Da müssen wir uns darauf vorbereiten, dass das noch ein paar Mal hin und her gehen wird. Tja, das BMG hat das Bundesministerium für Gesundheit hat am 2.8.21 gesagt, ja toll, wir haben die dritte Welle gebrochen, aber die vierte Welle kündigt sich bereits an. Da siehst du es, ne? Das ist alles Teil der psychologischen Kriegsführung.
Delta Plus kommt jetzt. Juhu! Ich habe lange nichts mehr gehört von Mutationen, aber jetzt kommt was.
Ja. Oh, naja. Jedenfalls bei den 12- bis 59-Jährigen sollen die Schutzmaßnahmen, ach, das kann ich nicht lesen, sollen die Schutzmaßnahmen fortgesetzt werden? Das kommt mir ein bisschen komisch vor. Ich glaube, das habe ich schlecht aufgeschrieben. Ich kann es nicht lesen. Auffrischungen für Ältere sind jetzt schon am Laufen. Leider Gottes kommt es immer wieder zu Impfdurchbrüchen. Korrekt bezeichnet müsste man sagen, das heißt, die Impfungen sind wirkungslos. Es ist so, wie diese Berechnung nach der absoluten Risikoreduktion sagt, 0,8% oder so. Also das kannst du völlig vergessen. Vor dem Hintergrund ist das Risiko der Impfung völlig unvertretbar. Ne?
Aber weißt du, Impfdurchbrüche werden ja jetzt nicht mehr gemeldet.
Ja, genau. Er hat auch noch mal erklärt, dass die Sterbezahlen und die Fallzahlen, also PCR-Positivzahlen, überhaupt gar nichts miteinander zu tun haben. Da gibt es noch nicht mal eine Korrelation. Die R-Werte, die Inzidenzen, diese ganzen manipulativen Zahlen haben überhaupt gar nichts mit den Sterbezahlen zu tun. Das hat uns übrigens auch Björn Hammarskjöld dargelegt. Und das alles, obwohl ja immer gesagt wird, oh mein Gott, die ganzen Intensivbetten, die reichen ja gar nicht mehr aus. Wissen wir inzwischen auch, was da los ist. Sogar die Bild-Zeitung hat darüber berichtet, unter Bezugnahme auf den Bundesrechnungshof, gefakte Zahlen. Wir haben nie, sagt sogar eine Pressemitteilung des Gesundheitsministeriums, wir haben nie auch nur ansatzweise ein Problem mit der Überlastung gehabt. Und das, obwohl wir einen Rückbau haben der Intensivbetten von 30,4% von 31.325, glaube ich, waren das auf 21.850. Sicher durch Herbst und Winter, das ist eine weitere Verlautbarung vom 18.10.21. Wir werden jetzt eine Übergangsphase von der Pandemie hin zur Endemie haben. Aber alle Regeln sollen erstmal beibehalten werden. Das, ich glaube, war in... Ich habe mich eben geirrt, das ist in 28a Absatz 7 Infektionsschutzgesetz. Die Länder können weitermachen.
Ja, ja, absolut.
Auch wenn wir eine Epidemie haben, dann können die Länder trotzdem sagen, na, es ist aber immer noch so schlimm, das ist wie eine Pandemie, wir machen einfach weiter. Die allwöchentlichen Sterbezahlen in Deutschland hat er betrachtet von 2000 bis 2021, also 21 Jahre lang. Sieht auf den ersten Blick aus, als würden die allmählich ansteigen. Aber man muss das altersbereinigt sehen, separat altersbereinigt sehen. Und wenn man dann hinguckt, dann sinken die Sterbezahlen allmählich. Zum Beispiel, also in diesem Zeitraum von 2000 bis 2021, zum Beispiel die 0 bis 29-Jährigen, da sinken die Zahlen um 2,08 Menschen pro 100.000. Die 30 bis 34-Jährigen, das sind 515 Menschen weniger pro 100.000. Ne? Die 30 bis 34-Jährigen, da sinken die Zahlen um 3,24 pro 100.000. Bei 35 bis 39 nehmen sie wieder zu, 3,15. Aber das ändert am Gesamttrend nichts. Bei den 50 bis 54-Jährigen sinken die Zahlen um 20,43 pro 100.000. Das sind 23.000 Menschen. Bei den 85 bis 89-Jährigen, erstaunlich, minus 532,1, das sind 8.888 Menschen weniger. Bei den 90 bis 95-Jährigen, minus 765,2. Alles, was an Sterbegeschehen zu beobachten ist, so sagt er das als Statistiker, ist erwartbar und normal. Komisch nur, dass demgegenüber die Meldungen von Insidern aus Praxen und Kliniken sagen, außergewöhnlich hoher Krankenstand bei uns, also beim Personal, Ärzte und Pflege. Was ist da los? Irgendwas stimmt nicht. Irgendwelche Zahlen sind falsch. Ja. Das, wo ich gesagt habe, okay, das passt alles und passt zu dem, was wir auch bisher gehört haben von den anderen Experten, ist die Tatsache, dass er als Statistiker keine angestiegene Mortalität, keine Excess Mortality sehen kann wegen Covid. Was nach den Impfungen passiert ist, da müssen wir wirklich genauer hingucken. Mhm. Denn es kann ja nicht sein, dass die Sterbezahlen sogar jetzt noch normal bleiben, während gleichzeitig von unheimlich vielen Nebenwirkungen berichtet wird. Irgendwas passt hier nicht zusammen, müssen wir genauer hingucken.
Absolut.
Nach ihm kam dann Daniela Prusa, die hatten wir auch schon mal gehört. Das ist eine Diplompsychologin und Menschenrechtsaktivistin. Die hat darüber berichtet, wie ihre Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte abgeschmettert wurde. Also du musst erst, man sagt dazu, den Rechtsweg erschöpfen in deinem Nationalstaat, also hier in Deutschland. Und dann kannst du zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen. Das geht normalerweise, dauert das Jahre. Hier geht es aber in ihrem Fall immer nur um Eilverfahren. Sie hat ein paar Klagen anhängig gemacht. Da ging es um die marode Datengrundlage für alles, was wir hier haben. Also, dass der PCR-Test uns einen Haufen Blödsinn erzählt, wenn es um Infektionen geht, das wissen wir inzwischen alle. Es ging auch um die Maskenpflicht. Es ging aber auch um das Panikpapier, was für so ein suggestives Priming gesorgt hat, bundesweit. Aber das, so ein Papier gab es mit Sicherheit auch bei euch in der Schweiz. Wir wissen, dass das in den USA und in England gibt. Das ist alles nach dem gleichen Muster abgelaufen. Da sind schon etliche Leute, insbesondere Leute aus dem öffentlichen Leben, aus den öffentlichen Institutionen, in eine bestimmte Richtung gedrückt worden. Sie haben es nicht durchschaut. Und das spiegelt sich selbstverständlich dann auch in den Gerichten wieder. Hören wir gleich. Sie musste auch was dazu sagen, ob sie persönlich betroffen ist, denn sonst kriegst du da mit dem Eilantrag Probleme. Du kannst nicht für andere Leute klagen, sondern musst für dich selbst klagen. Bluthochdruck hat sie, das hat sie sehr detailliert geschildert, dass dieser Bluthochdruck offenbar durch diese Maßnahmen hervorgerufen wurde, durch den Psychoterror, der damit zusammenhängt. Auch psychisch ist sie unter Druck geraten. Ich habe sie gefragt, hat es denn irgendwann eine mündliche Verhandlung gegeben? Bei allen Sachen gibt es häufig, wenn du im Verwaltungsgericht bist, jedenfalls bei diesen Sachen hier, so gut wie gar keine mündliche Verhandlung. Das wird alles im Beschlusswege erledigt, also ohne mündliche Verhandlung. Das RKI, so wurde ihr vom Verwaltungsgericht Berlin beschieden, würde doch niemals gegen die Menschenrechte verstoßen. Ja. Also mit der Logik brauchst du niemanden mehr zu verklagen, weil das würden die doch nicht machen. Ja, ich kenne das. Würde denn eine Bank kaputte Kredite vergeben?
Nein.
Ja, natürlich nicht. Das sind alles so seriöse Leute. Na, also naja. Das OVG hat dann auf ihre Beschwerde hingeschrieben, naja, vielleicht sind sie ein bisschen zu sensibel. Vielleicht liegt es ja an ihnen, ne? Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, an den sie sich dann gewandt hatte, weil bei diesen Eilverfahren geht es eben sehr viel schneller, den Rechtsweg zu erschöpfen, weil du ja sehr schnell eine Entscheidung kriegst, du wirst nur eben dauernd abgebügelt. Dann ist sie zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen, hat sich auf mehrere Artikel berufen, unter anderem auch um den Schutz vor erniedrigender und unmenschlicher Behandlung. Der wird nämlich durch den Europäischen Gerichtshof sichergestellt. Aber langer Rede, kurzer Sinn. Am 7.10. gab es einen Beschluss des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Am 7.10., das war eine Einzelrichterentscheidung. Das ist eine Entscheidung, die aufgrund eines einzigen Richters verkündet wurde. Da steht einfach nur lapidar drin, dass keine Verletzung erkennbar sei. Die Klage sei unzulässig. Dieser Einzelrichter hat, das hat sie uns gezeigt, wie monströs dick das Ganze war, eine Klage, die mit Anlagen 700 Seiten Umfang hatte. Oder einen Antrag, der mit Anlagen 700 Seiten Umfang hatte. Das will der in einem Tag geprüft haben, um dann lapidar zu dem Ergebnis zu kommen, ist keine Verletzung erkennbar, die Klage ist unzulässig. Jetzt wird sie eine Beschwerde bei der UN-Menschenrechtskonvention einreichen. Außerdem hat sie noch eine kleine Anekdote geschildert über die STA, die Staatsanwaltschaft in Kempten. Da ging es um Polizeigewalt, die sie angegriffen hat und hat sich dabei berufen für die Unzulässigkeit dieser Polizeigewalt, weil es keine tatsächliche Grundlage gibt. Dann gibt es natürlich auch erst recht keine rechtliche Grundlage für solche Eingriffe auf unter anderem die inzwischen bekannte Studie der Uni Duisburg-Hessen. Entschuldigung, Duisburg-Essen, wo der PCR-Test niedergemacht wird. Ja, sie hat ja gesagt, ich greife vor allem an, weil wir eine kaputte Datenlage haben. Und auf die Verkündung der WHO vom 21. Januar diesen Jahres. Weißt du, das ist das, wo die WHO gesagt hat, ein PCR-Test alleine bringt es nicht. Wenn das nicht passt zu den Symptomen, die man sieht, dann muss eben noch ein PCR-Test gemacht werden. Auf jeden Fall sagt ja jetzt auch die WHO, ein PCR-Test alleine, dem kannst du nicht vertrauen. Und dann hat sie noch irgendwas in Bezug genommen. Die STA Kempten hat gesagt, Uni Duisburg, Essen, WHO und das Dritte, was sie in Bezug genommen haben, sind alles keine wissenschaftlich belastbaren Dinge. Das könnte man so nicht sehen, wie das da beschrieben worden sei. Das würde nicht der Wahrheit entsprechen. Also eine Studie der Uni Duisburg, Essen und auch die WHO, das seien keine wissenschaftlich belastbaren Fakten, das sei alles unwahr. Man fragt sich, wo wir gelandet sind, aber das tun wir ja schon seit einiger Zeit. Danach haben wir uns mit Hilfe von Jens Biermann, dem Anwaltskollegen aus München, der sehr gut Spanisch spricht, mit zwei Menschen aus Chile, wo die Situation ziemlich dramatisch ist, wie wir schon mal erfahren haben. Da ging es dann um Panzer auf den Straßen und so. Es war eine andere Kollegin aus Chile, eine Anwältin, die uns da informiert hat. Wir haben uns mit Dr. Burgos unterhalten. Das ist ein Chirurg an der Universität in Chile. Er ist Präsident der APSIN in Chile. Das ist eine Gruppierung von Berufstätigen für Gesundheit und unabhängige Wissenschaftler. Und er ist Präsident der COMUSAP Chile. Das ist die Weltgesundheits- und Lebenskoalition. Er hat uns erzählt über Aufklärungskampagnen auch in den sozialen Medien, weil von woanders kommt ja nichts. Und über Impfung bei Kindern, über den Mobilitätspass, in Wahrheit ist das der Impfpass, der auch für Kinder jetzt eingeführt werden soll, bei denen. Er fing damit an, dass er uns berichtet hat von einem Brief, den er am 3.8. an den Gesundheitsminister geschrieben hat, wo er im Detail dargelegt hat, als Mediziner, als Chirurg, dass diese Impfungen an Kindern jedenfalls völlig sinnlos sind. Denn die sind ja statistisch gar nicht betroffen. Das hat uns übrigens auch Björn Hammarskjöld anhand seiner Grafik nachgewiesen. Die sind statistisch mit null Risiko betroffen durch Covid. Also warum sie dem Risiko einer Impfung aussetzen. Das hat er also dem Gesundheitsminister geschrieben. Parallel hat er ein eigenes Register für Impfschäden geschaffen oder damit angefangen, weil die Berichte in den sozialen Medien über diese Nebenfolgen sich eben in den offiziellen Registern gar nicht niederschlagen. Dann hat er noch an die Gesundheitskommission einen Brief geschrieben. Die Antwort, die er dann gekriegt hat auf sein Vorbringen, geht gar nicht ein auf die konkreten Vorwürfe, die er macht oder das konkrete Begehren, was er macht wegen der Corona-Impfung, Covid-19-Impfung, sondern sagt einfach nur pauschal, Impfungen waren doch schon immer gut in Chile. Das hat sich doch bewährt und damit war das Thema dann auch für den durch. Inzwischen werden Kinder ab 6 Jahren in Chile geimpft. Die ab 12 Jahren wurden schon seit längerem geimpft. Es gibt eine Studie, da wird übrigens überwiegend so ein chinesischer Impfstoff, dieser Sinovac-Impfstoff benutzt. Es gibt eine Studie in China, wo schon 40 Millionen Kinder geimpft worden sind. Da gibt es sogar mehrere Studien. In Chile gibt es überhaupt keine Studien, auch keine Phase-3-Studien. Die werden einfach geimpft. Theoretisch ist das alles freiwillig, in Wahrheit ist es aber nicht freiwillig, weil diese Corona-Impfung, also dieser Sinovac-Impfstoff, wird einer anderen Impfung, Polio war das, glaube ich, einfach hinzugefügt. Sodass du denkst, du wirst gegen Polio geimpft und kriegst aber gleichzeitig auch noch diesen Impfstoff verabreicht. Bei dieser Kombination, wo man auch nicht weiß, wie sie sich gegenseitig beeinflussen, weil es gibt ja keine Studien dazu in Chile und auch sonst nirgends, weil diese Kombination ist ja offenbar auch in China nicht verwendet worden, da kam es immer wieder zu schweren Nebenwirkungen, zu schweren Zwischenfällen, bei Kindern wohlgemerkt. Und jetzt ist man wenigstens so weit, dass man sagt, zeitlich halten wir das ein bisschen auseinander. Wenn erst Sinovac geimpft wird, dann doch nicht mehr im Paket, dann 14 Tage später kommt dann die eigentliche Polio-Impfung. Aber es gibt keinerlei Kenntnisse über das Zusammenwirken dieser beiden Impfstoffe. Also ob das am Ende hochgefährlich ist, wird sich zeigen. Das ist ein weiteres Experiment. Ein weiteres Mal wird hier krass gegen den Nürnberger Kodex verstoßen. Keine ethische, medizinische Grundlage wird mehr eingehalten. Das hat uns ja schon Robert Malone gesagt, der kaum noch an sich halten kann, der Erfinder der mRNA-Technik. Der Druck in den Schulen ist enorm. Wenn nicht mindestens 80% der Kinder geimpft sind, müssen die alle noch Masken tragen. Also äußerst plump, äußerst dreist. Mobilitätsausweis für alle bedeutet, dass man, also der Impfpass, bedeutet, dass man zwischen den einzelnen Regionen in Chile nur noch reisen darf, wenn man so einen Impfpass hat. Tja, Vivian hat gefragt, wie ist denn die Stimmung insgesamt? Ja, viele sagt, er nehmen das hin. Propaganda aus den Mainstream-Medien, wie überall, das benebelt die Leute eben. Viele machen mit, weil sie auf ein normales Leben nach Impfung hoffen. Nicht, weil sie Angst vor Corona haben, sondern weil sie auf ein normales Leben nach Impfung hoffen. Auch das wird uns aus allen Ländern berichtet. Jetzt allerdings bilden sich endlich Widerstandsgruppen, und zwar sogar mit Geimpften, weil es um die Kinder geht. Auch die geimpften Menschen selber wollen also offenbar nicht, dass ihre Kinder geimpft werden. Viele Kinder sind tatsächlich erkrankt nach der Impfung. Im Übrigen haben sie alle schon längst, sagt auch er, natürliche Immunität. 100% davon geht er jedenfalls aus. Es beginnt jetzt sowas wie eine Freiheitsbewegung. Die rühren sich aber insbesondere vor dem Hintergrund, dass jetzt die dritte und die vierte Impfung offenbar gefordert wird. Das heißt, es wird manchen Leuten jetzt doch zu bunt. Die fragen sich, was ist hier los? Normal ist eine Impfung, die hält. Jetzt sind es 2, dann sind es 3, dann sind es 4. Auch da geht man also jetzt dazu über, alle 6 Monate zuzuschlagen.
Also wegen dieser Impfung da in 2 Monaten, das ist ein gutes Stichwort. Da können wir mal 32 Sekunden mal was hören. Du kennst es schon, aber das ist trotzdem gut. Film ab.
Sodium Pentothal, known commonly as Truth Serum.
Der Übertragungsschutz, der geht sowieso flöten nach 2 Monaten und wahrscheinlich, wenn man jetzt boostert, dann wird er erstmal wieder da sein für eine Zeit. Das ist das IgA, das kommt dann nochmal wieder hoch. Das bleibt aber auch nicht ewig. Das wird wahrscheinlich nach 2-3 Monaten wieder weggegangen sein. Dann ist wieder kein Übertragungsschutz da. Wir können diese Übertragung mit dieser Impfung sowieso nicht verhindern. Wir können sie gering verringern. Flöten.
Es ist wirklich nicht zu fassen. Es ist wirklich nicht zu fassen. Diesen Scheiß muss man sich echt anhören in den Mainstreams. Aber nun ja.
Also ich weiß auch nicht. Jeder, der nur ein bisschen noch Verstand hat und diese 30 Sekunden hört, muss doch sagen, hey Leute, da läuft irgendwas extrem falsch.
Grob falsch. Also Herr Burgos, Dr. Burgos hat uns dann noch berichtet, dass es wohl insgesamt 245.000 PCR-positive Kinder gibt Das heißt ja nichts, wie wir inzwischen wissen, 245.000, davon bloß 400 hospitalisiert, 121 mit Covid-Symptomen, 121 mit Covid-Symptomen, davon haben aber, sagt er, mindestens 75% andere schwere Erkrankungen. Also auch da wieder eine Bestätigung, faktisch ist das Risiko für Kinder,
null,
Covid-Erkranken statistisch nicht existent.
Ja.
Wir haben dann zwischendrin rübergeschaltet zu einem Anwaltskollegen, das ist Emilio Yarufe, der ist Anwalt der Anwälte für Wahrheit in Chile und ebenfalls Mitarbeiter dieser Absin-Bewegung, also dieser Gruppierung von Berufstätigen für Gesundheit und unabhängige Wissenschaftler, er berät die. Er sagte, eigentlich wollte er sich vor 7 Jahren schon zurückziehen nach Süden, hat er sich zurückgezogen, in Südchile gelebt, aber er ist jetzt zurückgekommen, um den Kritikern zu helfen. In Chile ist er, er sagt, dieser Katastrophenfall, der da ausgerufen wurde, also das dürfte dementsprechend, was wir hier in Deutschland als epidemische Lage nationaler Tragweite bezeichnen oder was ausgelöst wird durch diesen Public Health Emergency of International Concern auf WHO-Ebene. Dieser Katastrophenfall, der eigentlich nur für kurze Zeiträume da ist, das haben einige amerikanische Gerichte ihren jeweiligen Gouverneuren auch schon bescheinigt. Hey, das ist für ein paar Wochen da, aber nicht für 1,5 Jahre. Also dieser Katastrophenfall, der nur für kurze Zeiträume da ist, der währt auch da schon seit 18 Monaten, ist allerdings am 30.09.2021 beendet worden. Das ist der einzige Status allerdings, der es erlaubt, auch das ist uns nichts Neues, überhaupt mit solchen medizinischen Maßnahmen wie diesen nicht getesteten Impfungen dazwischen zu gehen. Überall auf der ganzen Welt dasselbe Muster. Sie brauchten diesen Katastrophenfall, um nicht getestete Impfstoffe am Menschen benutzen zu können. Er sagt, die PCR-Tests, wir wissen ja, dass die sowieso nichts über Infektionen sagen können, aber wenn sie dann auch noch so seltsam eingestellt sind wie der nach dem Drosten-Protokoll in diesem Kormen-Drosten-Papier, also 45 Zyklen, dann ist vorbei, dann hat das nichts mehr mit Wissenschaft zu tun, das endet bei etwa 24. Auch in Chile, sagt er, wird mit mindestens 40 Zyklen gearbeitet. Die Patienten selbst bekommen überhaupt keine Informationen über den Zyklenanteil.
Rainer, wegen den CT-Werten, ich habe was gelesen, dass jemand gesagt hat, wisst ihr, bei den Kindern müssen wir besonders vorsichtig sein und da müssen wir mindestens auf 40 gehen mit den CT-Werten. Ja.
Du fragst dich, ne? Du fragst dich wirklich, was ist in deren Gehirnen los? Denken die gar nicht oder Nein. ist das schon länger abgeschaltet gewesen?
Also einfach für die, die noch nicht so lange zuschauen, der PCR-Test ist wirklich für die Tonne, aber abgesehen davon, er ist nirgends standardisiert. Jedes Labor auf dieser Welt kann den machen, wie sie wollen und ist nicht geeignet für eine klinische Diagnose. Steht sogar auf jedem Beipackzettel, könnt ihr selber nachlesen, einfach so nebenbei.
Ja, der nach dieser Beendigung des Katastrophenzustands per 30.09.2021 hat der Corte Supremo, also das oberste Gericht bei denen, der ja lange Zeit überhaupt gar keine Revision mehr zugelassen hat. Wenn du dich also in letzter Instanz bei dem beschweren wolltest, dann hat er Revision nicht mehr zugelassen. Jetzt hat sich das geändert. Jetzt lässt er die Revision zu, kommt jetzt aber mit ganz neuen Argumenten, um die Entscheidung der Regierung trotzdem irgendwie zu rechtfertigen. Er sagt aber, jetzt wird es schon schwieriger, weil sie diesen Katastrophenfall nicht mehr haben, mit dessen Hilfe man schlichtweg alles abbügeln konnte und sagen konnte, hey, es ist doch Pandemie oder hey, das RKI sagt das doch, das müssen wir doch nicht überprüfen. Das RKI wird doch nicht die Menschenrechte verletzen. Also ein bisschen mehr Begründungsaufwand ist schon erforderlich und er hofft darauf, dass das insgesamt etwas ändern wird. Aber es ist eine Hoffnung. Ne? Die Klagen, die er jetzt einreicht, soll auch eine beim Internationalen Strafgerichtshof sein, weil die Begründung darin lautet, der Präsident hat den Katastrophenzustand benutzt, um an den Gesetzen vorbeizuregieren. Auch das müssen wir eigentlich in jedem Land den Regierenden vorwerfen. Jedes Mal ist der Notfall hier in Deutschland die epidemische Lage nationaler Tragweite benutzt worden, um an den Gesetzen vorbeizuregieren. Bei uns in Deutschland sind 80% der Grundrechte außer Kraft gesetzt worden. Schon ein bisschen strange. Krass. Dann sind wir zurück zu Dr. Burgos gegangen. Die haben sich dann alle ein bisschen mehr Zeit genommen, als sie eigentlich eingeplant hatten. Wie ist es mit der Meldung der Nebenwirkungen der Impfen? Ja, dafür ist eigentlich das staatliche Gesundheitsinstitut zuständig, aber die registrieren nichts wirklich. Die Ärzte registrieren gar nichts. Die halten das alles für normal, zumindest sagen die das, dass sie es für normal halten. Die Website, die für die Meldung vorhanden ist, die war wochenlang down. Das ist African Style sozusagen. Ne? Du konntest gar nichts melden, weil wenn die Website nicht da ist, dann geht's eben.
Ja, super.
Deshalb hat er eigene Statistiken aufgebaut. 200 schwere Nebenwirkungen, 8 Todesfälle. Vermutlich sind es viel mehr, weil auch er ja nur die Spitze des Eisbergs erfassen kann. Wolfgang Wodak hat sich dann eingeschaltet gefragt, gibt es denn auch bei Sinovac, bei diesem chinesischen Impfstoff, gibt es denn da auch das Risiko von Thrombosen, wie bei den mRNA-Wirkstoffen. Ja, sagt er, das gibt es auch genauso bei diesem Wirkstoff, was immer es ist. Die Patienten klagen unter Bluthochdruck, Thrombosen in den Beinen, ständige Kopfschmerzen. Das allerdings passiert meistens erst 2 bis 3 Monate nach der Impfung. Was sofort bemerkt wird, ist, wenn die Leute gleich nach der Impfung sterben. Da hat man dann einen Zusammenhang, der wohl niemand mehr, den jeder mitkriegt. Danach haben wir uns noch kurz mit Jerome Polz unterhalten, weil eigentlich hatten wir Professor Michael Levitt, der zugeschaltet werden sollte, in letzter Sekunde aber nicht konnte. Michael Levitt ist einer von den ganz Großen von der Stanford University. Der ist auf einem Level auch mit John Ioannidis anzusiedeln. Der hat sich auch gleich zu Anfang der sogenannten Pandemie sehr kritisch geäußert, genauso wie Jay Bhattacharya, den wir auch demnächst bei uns anhören werden. Jeroen Polz aus Holland hat dann was zu einer neuen Klage erzählt, die er gegen sowas wie die STIKO in Holland eingereicht hat. Aber nicht gegen die Institution, sondern, das sagen wir hier in Deutschland schon seit sehr langer Zeit, gegen die Personen, damit die sich nicht hinter der Institution verstecken können. Eine der Personen ist auch eine gewisse Marion Koopmans, die eine tragende Rolle auch bei dem Cormann-Drosten-Papier gespielt hat und die in einem kurzen Videoclip, was uns vorliegt, selbst gesagt hat, dass der PCR-Test natürlich gar nichts über Infektionen aussagen kann. Die werden jetzt alle vorgeladen, hat der Jerome erzählt. Die müssen sich am 8.11. vor Gericht einfinden. Das könnte spannend werden. Das wird dann wahrscheinlich auch wieder gelivestreamt. Die Richter haben bisher immer gesagt, der Staat darf auf seine Experten vertrauen. Ja, wir fragen uns ja inzwischen, wessen Experten sind das denn eigentlich? Wir werden uns demnächst auch im Ausschuss mal ein bisschen mit diesem Astroturfing näher auseinandersetzen, damit die Menschen nachvollziehen können, dass wir nicht einfach erzählen, dass wir hier mit falschen Informationen gefüttert werden, sondern dass das nachweisbar so ist. Astroturfing bedeutet eigentlich, dass ein Konzern, der ein Produkt verkaufen will, was totaler Schrott ist, dieses Produkt als ganz toll und wirksam hinstellen will. Dazu macht der Konzern Folgendes. Er kauft sich ein paar Politiker mit Hilfe von Lobbyisten. Er kauft sich in den Mainstream-Medien Sendezeit oder Bericht. Er kauft sich Wikipedia, sorgt dafür, dass da bestimmte Einträge erfolgen. Und er kauft sich Wissenschaft, also Gutachten. Er pflastert die Welt mit Gutachten. Und plötzlich wird ein tödliches Medikament zu einer heilsbringenden Tinktur, mit der man die Menschheit retten kann. Das ist Astroturfing. Da gibt es eine Frau, die das ganz toll darlegt. Die wollen wir demnächst, Cheryl Atkinson heißt die wollen wir demnächst bei uns hören. Ansonsten spielen wir ein kurzes Video von ihr. 10 Minuten und du verstehst ganz genau, was hier los ist. Jedenfalls, der Staat darf auf seine Experten vertrauen. Das war bisher die Haltung der Richter. Diese Experten, so sagt Jerome, haben natürlich, weil sie gekauft sind, das sage ich jetzt, haben ihren Beurteilungsspielraum weit überschritten. Sie sind weit über das hinausgegangen, was sie eigentlich tun dürfen. Bestes Beispiel ist Drosten, der als Virologe ja nicht sagen kann, ich will einen Lockdown. Weil wenn ihr den Lockdown nicht macht, das hat er aber getan, dann nehmt ihr die Wissenschaft nicht ernst. Das ist ja fast schon ein erpresserisches Verhalten. Er geht also weit über das hinaus, was er als Wissenschaftler machen darf. Tja, bei diesem Lockdown und bei allen anderen Maßnahmen müssen die Vorteile, die Nachteile überwiegen. Ganz logisch. Das alles ist bisher nicht beachtet worden. Wir wissen ja sogar aus den jüngsten Studien, insbesondere auch von Ioannidis wieder aus Stanford, dass der Lockdown viel, 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 viel mehr Schaden anrichtet, als dass er nützt. Er nützt nämlich gar nichts. Die Klage wird auch in Buchform herauskommen, sagt er. Was hat er hier noch erzählt? Wir haben inzwischen, das ist nichts Neues, einen rechtsfreien Raum. Also das dürfte in vielen Teilen der Welt gelten, aber eben nicht überall. In einigen Teilen der USA ist es nicht so. Da gibt es schon noch Richter, die ihren Job machen. In Indien, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, ist es auch nicht so. Da scheint der Rechtsstaat noch zu funktionieren. Aber Jerome sagt, es ist ein rechtsfreier Raum. Es ist eigentlich gar keine Arbeit mehr für Juristen da. Trotzdem, diese 94 Seiten dieser Klage, die werden als Buch veröffentlicht.
Wie sieht es aus mit Südafrika? Hast du auch mal was gesagt? Ist da noch was im Busch? Oder?
Ja. Da warten die Anwälte darauf, dass unsere Experten die Expert Opinions, also die Gutachten, die sie geschrieben haben, mit einem Affidavit versehen. Das heißt also, da muss eine eidesstattliche Versicherung rein, wo drin steht, das ist das von mir geschriebene Gutachten. Unterschrift, Datum. Da fehlen uns von, ich glaube, zwei Experten, fehlen uns diese Affidavits noch. Und dann kann es aber wirklich losgehen. Ich habe auch meinen neuesten oder letzten Schriftsatz wegen des PCR-Tests den nochmal gegeben. Da konnten sie noch ein bisschen was übernehmen, denke ich mir. Aber dann sollte es wirklich losgehen. Es sollte eigentlich schon im August losgehen. Ne?
Okay.
Aber nun gut. Ja, und schon waren wir am Ende der Sitzung. Nächste Woche geht es dann mit ganz bestimmt sehr spannenden Sachen weiter. Ich habe da gerade heute Morgen mit Corwin und anderen drüber gesprochen. Aber es zeigt sich immer mehr, dass wir zwei Dinge machen müssen. Neben der reinen Aufklärung über die Fakten dieses Skandals, muss man sagen. Also PCR-Test kann das nicht, was Herr Drosten und andere behaupten. Es gibt keine asymptomatischen Infektionen. Es mag allerdings Leute geben, die so milde Symptome haben, dass sie die nicht merken, aber sie haben trotzdem Symptome. Und selbst wenn man das noch mit einbezieht, spielt das im Gesamtgeschehen keine Rolle. Die Maßnahmen sind sehr schädlich, sowohl ökonomisch als auch gesundheitlich. Daneben muss aber dieser wichtige Teil, den ich eben als Astroturfing bezeichnet habe, dieser Teil des Psychoterrors, der psychologischen Manipulation, der muss sehr, sehr deutlich beleuchtet werden. Weil erst wenn man das versteht, wird das plausibel, was wir hier erleben. Dann wird es auch plausibel, warum so viele Menschen in Anführungsstrichen darauf reinfallen und sich letzten Endes selbst schädigen. Das ist nur diesen psychoterroristischen Maßnahmen zu verdanken.
Ja, wenn man überlegt, anderthalb Jahre sind wir jetzt dran. Die reden ja immer von hoch ansteckend. 80%, das ist ja offiziell, das ist ja nicht von uns, das sagt ja das RKI, haben keine Symptome oder sehr milde. Jetzt müssen wir mal vorstellen, wenn du das hochrechnest mit diesem R-Wert, der schon lange nicht mehr korreliert und die Inzidenz ist jetzt auch tot. Sie werden immer was Neues erfinden und die Pandemie-Definition wurde ja von der WHO vor Jahren geändert. Da früher hat es ja geheißen, wenn viele Tote gegeben hat, das wurde jetzt abgeändert. Da reicht natürlich ein sogenannter positiver Test, weil die sehen das als Infizierter, was absoluter Schwachsinn ist. Und da muss ich sagen, wenn man da ein bisschen recherchiert, dann merkt jeder, es bringt nichts, Menschen zu testen, die keine Symptome haben. Das ist der größte Schwachsinn ever, den man gemacht hat. Wenn du ab sofort nur noch Menschen testen würdest, die Symptome haben, mit einem sogenannten PCR-Test, Maximum bei 24, in Kombination mit der Konsultation mit einem Arzt, dann haben wir in einer Woche der ganze Spuk vorbei. Das ist meine Überzeugung.
Das ist genau der Punkt, aber diese Methode, erstmal alles in Gang zu setzen und dafür zu sorgen, dass die Leute Panik kriegen und dann und das auf ganz breiter Bühne und danach auf kleiner Bühne zu korrigieren. Diese Methode wird überall angewendet. Die WHO hat es ja vorgemacht. Die WHO hat erst Panik gemacht mit Hilfe des Drosten-Tests. Mein Hund.
Der Hund will auch Hallo sagen.
mit Hilfe des Drosten-Tests. Und danach sind sie an dem eben genannten Datum im Januar zurückgerudert. Ja. Die Panik wurde auf breiter Front gemacht. Das Zurückrudern hat kaum jemand mitgekriegt. Aber sie haben sehr deutlich gesagt, dass der Test alleine nicht ausreicht, um eine Infektion zu bestimmen. Ja. Man braucht Symptome dazu. Aber das wird dann nicht mehr zur Kenntnis genommen.
Nein. Vor allem nicht in Deutschland. Übrigens, so aus dem 9. November, ein interessanter Termin. Es rückt immer näher. Die Leute sind schon gespannt, was du dann zu berichten hast. Wir haben Dr. Osten. Mal schauen. Der wird wahrscheinlich selber vor Ort sein. Wir werden natürlich berichten, wie das dann sein wird. Ich bin gespannt. Natürlich werden wir dranbleiben. Übrigens, die in der wichtigen internationalen Vernetzung, ich sage das immer wieder, hier auf dieser Homepage, ihr seht da, wir haben da Umfragen, Umfrage-Ländergruppen. Ja, Moment, das ist natürlich jetzt verdeckt. Moment, muss ich da so. Umfrage-Ländergruppe, da gibt es Englisch und Deutsch. Wenn du außerhalb von Deutschland, Österreich und Schweiz bist, füllt das bitte aus. Wir haben schon über 40 Länder. Ich weiß, es sollte schon lange mal wieder eine Ländergruppe machen. Drum mache ich da nochmal kurz Werbung für das. Bittl.tv. Damit wir uns vernetzen können, das ist natürlich auch für den Corona-Ausschuss interessant. Irgendwann wird der Scheiß beendet sein, das heißt aber nicht, dass es vorbei ist. Dann fängt das erst richtig an. Wir müssen das Ganze ja neu aufbauen. Und da brauchen wir eine internationale, tolle Vernetzung. Und da möchte ich versuchen, auch meinen Beitrag dazu leisten. Wir haben 40 Gruppen und mindestens mit 3 Teilnehmern. Und ich werde versuchen, auch bald ein Länder-Update zu bringen. Wie sieht's aus in anderen Ländern? Weil ich finde, das ist wichtig, vor Ort zu berichten und nicht einfach nur im Sinne von, was für erzählen uns die Medien, die kann man so nicht mehr ernst nehmen. Also. Und weil ich aus der Schweiz bin, vielleicht noch etwas, ich habe sie, glaube ich, schon mal gezeigt, aber ich muss das nochmal bringen. Wo ist jetzt das? Hier ein Video. Hört euch das mal kurz an. Der Hundi. Ja, Hundi war da. Hundi wollte Hallo sagen. Hört euch das kurz an, wie das in der Schweiz läuft. Wenn ihr das Gefühl habt, bei uns in der Schweiz ist alles viel besser. Kurzes Video.
Mit einer Impftram versucht man in Zürich, die vielen Impfskeptiker zu überzeugen. Es sei höchste Zeit für mehr Druck, findet der Gesundheitsdirektor.
Im Grunde genommen ist in einer Pandemie eine gutmütige Diktatur eine gute Art und Weise, die Pandemie zu bewältigen. Weil manchmal braucht es auch zentralistische Entscheide, die umgesetzt werden.
Gutmütige Diktatur. Das muss man mal vorstellen, wenn das irgendjemand vor einem Jahr oder 2 Jahren gesagt hätte, wir führen eine gutmütige Diktatur ein. Ich weiß auch nicht, was mit dem passiert wäre. Und jetzt, alles gut, es läuft. Das ist unglaublich. Gut,
sowas in der Art hat auch Herr Habeck in einem Interview gesagt. Man müsste sich doch mal umgucken, ob nicht das, was die Chinesen da machen, viel sinnvoller ist, weil die Demokratie, die würde ja ein bisschen langsam funktionieren und da würde doch ein bisschen viel im Wege stehen. Und das von jemandem, der mitregieren will, das ist schon eine ziemlich ernste Sache.
Das ist unglaublich. Ja, Rainer, es hat wie immer super Spaß gemacht. Wir sind gespannt auf den Freitag. Wir haben dann natürlich auch noch die eine oder andere Geschichte, die noch nicht spruchreif ist, aber das könnte sehr spannend sein. Wir sind da beide dran. Sobald das soweit ist, werden wir natürlich das rauslassen. Es läuft einiges. Ich möchte nochmal hinweisen auf den corona-ausschuss.de, vor allem auch Whistleblower. Wir sind aktuell fast 12.000 Menschen, die zuschauen. Ich bin überzeugt, dass es Menschen gibt, die was zu sagen haben, wo sagen, ich möchte da und kann da nicht mehr mitmachen. Bitte meldet euch, traut euch, wenn ihr seht, da passiert was, was nicht stimmig ist, wo nicht rechtens ist. Wir müssen diese Informationen raushauen. Da passiert auf den Pflegestationen, bei den Ärzten und auf anderen Organisationen Sachen, die sind wirklich menschenverachtend und das muss raus. Und bitte traut euch, ihr werdet auch geschützt werden. Dann macht zumindest ein anonymes Gespräch, da kann man euch beraten. Die werdet abgeholt und da kann man immer noch schauen, wie man das dann bringen kann. Da gibt es ein spezielles Verfahren, da gibt es auch einen Link, kann man anklicken. Und es ist wichtig, dass ihr die Info raushaut, weil wir brauchen diese Whistleblower, dass wir einfach diese ganzen Skandale aufdecken können. Wir haben immer wieder gehört, auch im Chat liest man immer wieder, Selbstmordrate 600% gestiegen, weil Leute sind im im Ambulanzwagen unterwegs, die bekommen das mit, aber statistikmäßig bekommst du nichts mit. Und da müssen wir halt tiefer graben, müssen wir andere Quellen anzapfen, wo wir das dann auch beweisen können. Ich glaube, es ist sehr wichtig und das wollte ich einfach nochmal erwähnen, dass man den Corona-Ausschuss auch unterstützen kann und nicht nur in die Hände klatschen, sondern selber auch was tun. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Schlusswort. Jeder ist verpflichtet, seinen Teil dazu beizutragen, für die Kinder und für die Menschen, die sich nicht wehren können. Das, glaube ich, ist sehr wichtig.
So ist es. Mein Hund übrigens, da habe ich eben gesehen, das fragen einige, der ist nicht zu fett. Der ist ein Riesenhund ist er wirklich nicht. Ich renne dauernd mit dem. Okay. Das ist eine Mischung aus Akita und Husky, deswegen hat er blaue Augen. Und seine Schwester ist ungefähr halb so groß wie er.
Okay. Ja, dann liebe Grüße an deinen Hund, natürlich auch an deine Frau. Und wir sehen nächsten Sonntag, glaube ich, alles wieder klappt. 21 Uhr, das glaube ich eine gute Zeit, oder hast du lieber 20 Uhr?
Du, was dir lieber ist. Ich kann das
machen und das andere. Machen wir 20 Uhr, weil ich glaube, bei mir kommt irgendwann mal die Winterzeit. Da habe ich 2 Stunden Differenz.
Dann wird's bei mir. Machen wir 20 Uhr.
Machen wir 20 Uhr. Also, liebe Leute, ihr könnt schon mal vormerken, nächsten Sonntag 20 Uhr. Dann sehen wir uns im nächsten Sonntag wieder. Rainer, vielen herzlichen Dank. Super toll. Wir bleiben dran. Aufgeben ist keine Option. Und vergiss nicht unser Fest.
Das kommt.
Das kommt. Bis dann. Okay. Ciao, Rainer. Ciao, ciao. Ja, was für ein toller Mensch. Ich mag ihn einfach. Er ist einfach cool. Wie heißt der Hund? Das haben wir verpasst. Das werde ich das nächste Mal fragen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Denkt bitte daran, der Telegram-Kanal ist sehr wichtig zu abonnieren. Da werdet ihr auch immer mitbekommen, dass ich live bin. Auch wenn ich spontane Sachen mache, das ist alles im Telegram-Kanal, das wird aktuell noch nicht zensiert. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dabei seid. Wir waren heute Spitzenzeit über 12.000 Menschen, wir werden immer mehr und danke. In dem Sinne, glaubt mir nichts, was ich sage, recherchiert selber und verbinde die Punkte. Heute ohne Abspann, weil ich muss gleich los. Bis dann, tschüss zusammen.